für die, die morgen zum Seminar da sind, das wird auch hier stattfinden. Die schaffen das natürlich vorher nicht. Das geht ja bis über Mitternacht hinaus und danach haben die Hausmeister keine Zeit, das aufzuräumen da unten. Sodass es dann genauso hier sein wird wie heute Nachmittag. Die haben das auch jetzt, glaube ich, schon ausgebessert. Da stand nämlich noch, dass das Seminar wieder unten ist. Das geht aber nicht, weil die da nicht fertig sind. Das ist, weil ja nachher diese akademische Feier ist heute Nachmittag und Abend. So, das war jetzt ein bisschen schwierig und dicht. Sind so die Hauptpunkte klar geworden? Sonst haken Sie bitte nochmal nach. Also es waren ja diese vier Punkte, um die es mir hier ging. Also es wird nicht vom Begriff ausgegangen und rein aus der Logik in die Realität, sondern es wird das Wesen angeschaut, des Absoluten, das war das Erste. Dann zweitens, dass wir dieses Wesen natürlich nicht von innen her kennen und nicht wissen, wie das ist, als Gott zu leben, aber dass wir genug wissen davon, um daraus diese Folgerung ziehen zu können, zu sagen, zu diesem Wesen gehört, dass es ist und nicht bloß gilt. Etwas, was bloß gilt, ist nicht absolut, was erst durch uns verwirklicht werden müsste, sondern das Absolute verwirklicht sich natürlich durch sich selbst und durch niemand anderen sonst. Und da kann also die Existenz im Wesen gründen und auch das erkennbar sein. Und Existenz selber ist eine Vollkommenheit, zwar nicht so eine einzelne, aber dass etwas ist, statt bloß gedacht oder gewünscht, die Alten nannten das esse Subjektivum, auch da eine Umdrehung der Begriffe. Wir sagen heute etwas, was da in der Wirklichkeit da ist, das ist objektiv da. Wenn die Alten sagten objektiv, dann meinten die als mein Gegenstand des Denkens oder des Sehens. Also die haben den auch so gerade andersrum benutzt als wir heute. Die würden sagen, dem Tisch kommt hier ein esse Subjektivum zu, denn es ist selber Subjekt seines Daseins. Nicht bloß von mir gedacht als mein Objekt. Während zum Beispiel eben sowas wie Einhörner, die gibt es eben nur, jedenfalls also so, wie sie da gemalt werden, nicht? Natürlich gibt es also Einhörner, wie die Nashörner zum Beispiel, aber jetzt also richtig Einhörner da, dieses Pferd mit dem Horn, das gibt es eben nur als Esse-Objektivum und nicht als Esse-Subjektivum. Als Esse-Subjektivum gibt es die nur aus Holz oder gemalt oder aus Elfenbein oder sonst wie, aber nicht als lebendige Viecher. Also Esse-Subjektivum ist das eigentliche in sich Existierende und Esse-Objektivum ist das, was nur da ist, als von jemand gedacht, vorgestellt oder so ähnlich, als pures Objekt. Und wir drehen dann die Begriffe um. Deswegen muss man gucken, wenn man ältere Texte liest, dass man die richtig versteht. Genau wie mit dem Real und Aktual, was wir dann mit der Wirklichkeit hatten. So, und jetzt will ich Ihnen darlegen, was macht jetzt nun der Descartes eigentlich, der benutzt ja auch dieses Argument. Der Descartes, meine ich, der macht Folgendes, dass er sagt, ich versuche angesichts der Verunsicherung und der Infragestellung von allem, die vor allen Dingen von den Theologen ausging, von den spätmittelalterlichen Theologen. Die haben gesagt, Gott ist allmächtig, er ist so allmächtig und so groß, dass wir gar nichts über ihn sagen können. Und wenn er uns gebietet, die Nächstenliebe, könnte uns auch den Hass gebieten, der könnte alles machen, denn was bei uns rund ist, kann bei ihm eckig sein und was bei ihm rund ist, bei uns eckig oder so. Wir wissen eigentlich nichts. Wenn man das im Ernst so entwirft, kann man natürlich gar nichts machen. Und das hat dann deswegen auch den Schock ausgelöst, dass man in der Neuzeit gesagt hat, dann müssen wir es ohne Gott machen. Dann kommt diese berühmte Formel, etsi Deus non daretur, wir müssen so sehen, als ob es Gott nicht gäbe und müssen ein Völkerrecht entwerfen ohne Logik, ohne Wissenschaft, ohne Berufung auf Gott. Denn wenn Gott das ist, was diese spätmittelalterlichen Theologen sagen, dass man gar nicht weiß, was da kommt, da kann man natürlich sich nicht drauf verlassen. Und so sagt jetzt der Descartes und sucht, wo kann ich denn nun meine Wirklichkeit begründen, wo finde ich denn das Festes? Und dann stößt er zu diesem Gedanken durch, zu sagen, wenn ich denke, damit meint er nicht bloß denken, sagt er extra, sondern wollen, fühlen, meinen oder so, wenn ich mir bewusst bin, dann ist klar, dass ich, indem ich mir bewusst bin, bin. Aber zugleich ist er sich bewusst, ist extra kein Schluss. Er schreibt an manchen Stellen ergo, aber er sagt extra ausdrücklich, es ist kein Schluss, sondern eine unmittelbare Einsicht. Wird also nicht von einem Schluss ausgegangen, sondern sagt, das sehe ich ein, mich gibt's, ich bin. Sagt er, aber indem ich das einsehe, sehe ich zugleich ein, dass ich nicht das Licht bin, indem ich das einsehe. Und deswegen kann er genauso knapp sagen, ich bin, also ist Gott. Und auch da lässt er wieder das Also weg, sondern das versteht sich von selber, denn nochmal, nur im Licht kann ich mich erkennen und anders bin ich gar nicht da. Sie müssten also da Gott einfach ersetzen, so hat Reinhard Laut vorgeschlagen, durch die Wahrheit. Und dann haben Sie es eigentlich unmittelbar da, dass das gemeint ist. Aber ich will jetzt auf den Descartes weiter gar nicht eingehen, sondern ich will sagen, was machen wir jetzt also mit diesem Argument, das hier vorliegt, dass ich sage, ich entdecke dieses Unendliche in sich, dass ich sage, ich versuche, das Denken versucht, seine eigentliche Höhe auszuloten. Das Denken selber versucht zu denken, wie weit komme ich mit dem Denken? Und dann stellt er fest, das Denken zielt auf Unendliches und Unbedingtes. Und das derart, dass das wirklich Unbedingte, ganz nach der Definition von Anselm, höher sein muss als alles, was ich denke. Auch das, was ich will, ist eigentlich das, was da am weitesten reicht. Von dort her. Also die Endlichkeit überschreitet sich selbst und ist nicht zufrieden, bevor sie nicht beim Unendlichen und Unbedingten angekommen ist. Wenn ich das so formuliere, sieht das immer noch so aus, als ginge das von uns aus. Wir sind unterwegs und sind nicht zufrieden. Das ist so das klassische Argument, also auch bei Rana in seinem Geist in Welt und Hörer des Wortes. Er sagt, wir greifen immer auf Unendliches aus, mit weniger als Unendlichem sind wir nicht zufrieden. Und das ist ja auch nicht zu bestreiten. Das haben wir gesagt, jede Wunscherfüllung, jeder Wunsch kriegt Junge, sobald er erfüllt wird. Wunscherfüllung ist wie Wasser trinken. Also die Begierde wächst, statt dass sie abnimmt mit der Erfüllung. Deswegen ja Buddhas Vorschlag, man muss sich den Durst abgewöhnen, anders geht es nicht. Während ja die biblisch-christliche Tradition sagt, nein, pass auf, dass du nicht zu bescheiden bist, du sollst wirklich das Unendliche und das Absolute wollen. Was mich jetzt eben stört etwas, ist denn dieser Ausgriff, das hatten wir miteinander bedacht, ist der wirklich das Erste? Oder ist das Erste nicht, dass ich angesprochen werde? Simone Weil macht das ganz scharf in ihrem Auslegen des Vaterunsers. Sie sagt, wir können doch keinen Schritt in die Senkrechte gehen. Man kommt doch dem Himmel nicht näher, wenn man auf den Berg steigt. Das geht überhaupt nicht, sondern der einzige Weg ist, dass das Unendliche zu uns kommt. Und nicht wir zum Unendlichen. Kann gar nicht anders sein. Das heißt, das, was hier mal ausgelegt wird als Appetitus Naturalis, als dem Streben nach dem Unendlichen, das muss ich andersrum auslegen und muss sagen, ich werde getroffen von einem unbedingten Anspruch. Mir wird gesagt, gib der Wahrheit die Ehre. Mir wird gesagt, du darfst sein und du bist als Geistwesen da, um gut zu sein, um zu lieben. Und wer mir da widersprechen will, der muss ja, wenn er mir sagen, nicht ich muss ihnen widersprechen, sondern ich glaube, ich soll ihnen widersprechen. Denn wenn jemand mir widersprechen muss, dann ist das eine Sache für den Arzt. Unter Umständen. Weil es ja eine Zwangshandlung ist. Sondern wenn er glaubt, mir widersprechen zu sollen. Das ist der Punkt, um den es geht. Und woher kommt das Sollen? Natürlich kann das also von den Eltern kommen und von diesen jenen, aber warum soll ich mich daran halten? Ich glaube, dass hier genau dieser Punkt auftaucht, dass das nur von der Wahrheit und dem Guten kommen kann. Deswegen, also meine Definition für das Absolute, nicht einfach bloß das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann oder größer als das, was gedacht werden kann, sondern das, was mich unbedingt in Anspruch nimmt. Das Wovon her meines unbedingt Gutseinsollens. Dann sage ich ja immer dazu, gut sein sollen dürfen's, weil die Tatsache, dass wir das sollen, so unangenehm wie das ist, doch nochmal ein Geschenk ist, denn wie schlimm wäre es, wenn wir noch nicht mal sollten? Nachdem wir es freiwillig nicht tun. Ich meine, weil wir es freiwillig nicht tun, müssen wir es sollen, leider. Müssen wir sollen. Nicht? an sich müssten was wollen, man selber. Tun wir aber nicht. Dann ist doch wirklich ein Geschenk, dass wir es wenigstens sollen, wenn wir es schon nicht tun. Und dass das Sollen nicht verstummt, wenn wir es nicht tun. Also, Definition für Gott von mir, das wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Nicht bloß die Sinafe, sondern dieses hier. Und das stellt das Denken in sich selber fest, denn wer denkt, will doch gewissenhaft denken. Hoffentlich. Also auch diese Hirnforscher da. Oder die Kollegen, die die Freiheit bestreiten oder so. Die werden doch zugeben wollen, die wollen ja auch mit mir diskutieren, was ich merkwürdig finde, aber nachdem sie gar nicht frei sind, aber sei es drum. Nicht? Jedenfalls wollen sie doch also gewissenhaft denken und arbeiten, was sie dort tun. Und dann kann man fragen, was sagt das jetzt für die Freiheit? Diese Erfahrung des unbedingten Du sollst, weil die Leute sagen, heute kann man mit Unbedingtem nicht mehr kommen. Beim Novalis gibt es diese berühmte Zeile, wir suchen überall das Unbedingte und treffen immer nur auf Dinge. Stimmt, wir treffen nur auf Dinge. Aber die Dinge sollen wir eben unbedingtermaßen so sehen, wie sie sind. Das heißt, das Unbedingte ist nicht was, was man unmittelbar antrifft. Das ist so ähnlich, wie man nach einem Polarstern segeln kann, aber man kommt bei dem nie an. Das ist ja kein Problem. Ich komme an bei der Laterne im Hafen natürlich, aber nicht beim Polarstern. Nicht? Soll es auch. Aber ich kann dem Polarstern folgen und im Hafen ankommen. Und so ja auch. Natürlich kann ich da nicht ankommen, aber ich kann dem folgen. Also die Freiheit ist jemand, die überhaupt sich nur entdeckt als Freiheit, wo sie beansprucht wird. Nur angesichts des Sollens sehe ich, dass ich Ja oder Nein sagen kann. Neulich las ich wieder, man müsse die Orthodoxie korrigieren durch das Paradox, dass man auch vor Gottes Willen noch Ja oder Nein sagen kann. Ich verstehe nicht, was dieser Theologe meint mit so einem Satz. Denn das heißt ja gerade, du sollst, heißt gerade, du kannst Ja oder Nein sagen. Nur du sollst es nicht, sondern du sollst Ja sagen. Früher hätte ich gesagt, das kommt daher, weil die Lateinisch reden. Bei dem Lateinischen gibt es keinen Unterschied zwischen müssen und sollen. Das heißt, beides debere. Aber die reden ja nicht mal mehr Latein. Nicht? Und reden doch so falsch daher. Also das kann es überhaupt nicht sein. Also in dem Moment, wo mich ein Anspruch trifft, ein Du sollst, ist klar, ich kann anders, aber ich darf nicht. Deswegen ja meine knappe Formel, wer nicht sollen will, muss müssen. Denn irgendwie müssen wir ja, wenn wir überhaupt handeln wollen, folgen wir einem Antrieb. Entweder ist das ein Antrieb, dass du sollst, oder es ist ein Trieb, du musst. Ein drittes gibt es nicht. Es kann nur vorläufig sein. Es ist einfach nichts da. Also angerufen sein heißt, sich verantworten müssen. Und das, meine ich, sehe ich als Grund, so wie Fichte das formuliert hat, dass die meisten Menschen leichter dahin zu bringen sind, sich für ein Stück Lava im Mond zu halten, als für ein Ich. Denn wer ein Ich ist, muss sich natürlich verantworten. Für das, was er ist. Der muss einstehen für sich. Und das ist natürlich das, was man nicht will. Das begründet auch ausdrücklich, zum Beispiel in seinem neuen Buch, der Jenseits von Gut und Böse, der Schmidt Salomon, der sagt, das brauche ich, dann habe ich die Leichtigkeit des Seins. Denn es ist niemandem was vorzuwerfen, wenn die bösen Religionen Leuten was vorwerfen. Denn jeder handelt ja nur, wie er gar nicht anders kann. Und die Nazis sind also vom Nazi-Meme infiziert, und er ist eben vom Humanismus-Mem infiziert und will möglichst viele mit dem Humanismus gehen und Mem da infizieren, weil das angenehmer ist für die Menschen untereinander. Aber natürlich gibt es keine Freiheit und deswegen auch keine Schuld und keine Verantwortung. Das Leben wird leicht und man folgt einfach seinen Bedürfnissen und dann gehört zu diesen Bedürfnissen, wenn man ein bisschen auch aufweicht und ausweitet, auch dazu, dass ich mir auch die Bedürfnisse der anderen angelegen sein lasse. Und das reicht dann für die Ethik. Also ich glaube, dass das schon dahinter steht, worüber sich da der Fichte wundert. Wenn man nämlich vom Anruf aufgestört wird, stellt man fest, dass man sich verspätet hat. Und wie gesagt, wenn der Wecker klingelt, merkt man, man hat zu lange geschlafen, sonst wäre man ja schon aufgewacht. Nicht? Also dieser Schritt, der dort hineingehört, das ist ja tatsächlich ein Problem. Da fehlt es an Zuvorkommenheit. Das führt zum Beispiel Simone Weil sogar hinsichtlich des Bittgebets ein. Er sagt, wer Gott bittet, wirft ihm Mangel an Zuvorkommenheit zu. Weil er meint, er müsse erst gebeten werden. Und dürfe höchstens bitten für das, was schon passiert ist. Damit klar ist, dass man Gott nicht verbessern will. Ich meine, das ist ja tief gedacht und da ist auch wirklich viel dran. Trotzdem ist es natürlich im Letzten falsch, denn Gott verlangt von uns, dass wir ihn bitten. Weil er uns, so schreibt ja der Thomas, die Würde der Miturheberschaft geben will. So wie Jesus, wenn der an den Teich Bethesda kommt, wo der Mann da 38 Jahre liegt, den fragt er, willst du gesund werden? Der ist ja nicht so paternalistisch und denkt, ja, den mache ich mal gesund. Und dann sagt er, wie komme ich mir vor? Bis jetzt habe ich da gelegen und das ging ja. Was soll ich jetzt machen? Ich habe nichts gelernt oder so ähnlich. Also natürlich fragt er ihn, was willst du? Genau wie der Engel Maria fragt. Da wird nicht einfach gesagt, das ist jetzt so. So Koran auf dem Gesicht gedrückt, sonst wird ja extra gefragt. Willst du oder willst du nicht? Und diese, sodass wir also nicht Gott natürlich unser Bittgebet braucht, sondern wir brauchen es, dass wir merken, dass wir hier darauf angewiesen sind, dass das hingehört. Also, unser Eins, wenn wir also vom Anruf getroffen werden, entdecken uns dann immer schon als verspätet. Dieses je schon der Verpflichtung, von dem da Levinas spricht und sagt, diese Vergangenheit, diese absolute Vergangenheit, die immer schon war. Und dann fragt er sich selber, ist denn das dann noch Freiheit, wenn ich da so unter Druck gesetzt werde? Dann sagt er, es ist in dem Sinn schon keine Versklavung, als es die Freiheit gar nicht gibt, ohne dass du sollst. Versuchen Sie mal wirklich Freiheit zu denken, ohne du sollst. Das drängt sie uns einfach so auf, das gibt es doch, bin einfach frei und kann machen, was ich will, aber ohne soll. Können Sie das wirklich denken? Oder denken Sie dann bloß das Sollen weg und haben dafür dann ein Durcheinander von Müssens? Und weil das eine Weile dauert, bis sich das Müssen durchschlägt, bildet man sich dann einmal mehr frei. Das ist so ähnlich, wenn Sie die Groschen in den Automaten werfen an der Bushaltestelle und bis die dann durchgerattert sind, dann kommt die Karte raus. So können wir auch denken, naja, das rattert eben noch da so rum, das überlegt sich noch, was er ausspuckt, ne, überlegt sich gar nichts und das kommt nur raus. Und so ist das bei uns auch. Also wenn man da sitzt und es ist eben das Ergebnis noch nicht da, das rattert halt noch ein bisschen. Nicht? Aber das ist es nicht. Ne? Sondern frei sind wir nur, wenn wir auf ein Sollen antworten. Im anderen Fall setzt sich irgendein Müssen durch. Und man sagt, ich will halt irgendwas, sag ich, natürlich willst du irgendwas. Und wenn ich auf die Couch lege, kriege ich auch raus, was und warum. Das kann es also nicht sein. Also entweder sollen oder müssen. Und dem Müssen bin ich unterworfen. Beim Sollen, dem unterliege ich natürlich auch, aber ich muss ihm nicht folgen. Ich kann was anderes tun, allerdings nur um den Preis, dass ich dann statt sollen mich einem Muss unterworfen habe. Wie das die Freiheit machen kann, das würde ich gern wissen wollen. Aber wo ich ja immer gesagt habe, wir verstehen uns alle auf das Böse, aber das Böse selber verstehen wir nicht. Wie man das macht, aus dem Sollen sich ins Müssen zu versklaven, wie genau geht das, das weiß niemand. Frei sich versklaven. Dass das hier geschieht. Also sagt er, die Freiheit, die ist nie, dieses Sollen haben wir nie in voller Freiheit übernommen, weil unsere Freiheit sich erst diesem Du sollst verdankt. Daraus wird es geboren. Daraus wird es geschaffen. Freiheit entsteht durch das Hören des Soll. Die läuft nicht, vorher gibt es sie gar nicht. Was soll denn das sein? Nochmal, versuchen Sie zu denken, eine Freiheit ohne, dass sie durch das Sollen erweckt ist. Dann bleibt nämlich nur Zufall und Notwendigkeit übrig. Freiheit aber, wie das Sollen, sind weder notwendig noch zufällig. Sondern eben frei. Diese Freiheit, die nie in voller Freiheit übernommen ist, weil wir erst daraus erwachen Und weil diese Freiheit dann entdeckt wird und weil die Freiheit zugleich dann zum Guten erweckt wird, zur Bejahung des Guten, sodass uns das Nein ja in Widerspruch nicht bloß zum Licht bringt, nicht bloß zu den Erwartungen anderer, sondern zu unserer eigenen Grundentscheidung. Was man ja daran merkt, dass die Leute sich beschweren, wenn sie ungerecht behandelt werden. Ich bin immer schon fürs Gute, will nur für mich eine Ausnahme machen. Und die müsste ich aber ja begründen. Und so bloß damit zu begründen, dass ich es bin, das reicht ja kaum. Aber was anderes bleibt nicht übrig. Also, während er sagt, der Bonaventura, ich gucke das Wesen Gottes an und sehe seine Notwendigkeit, sage ich lieber so, die Freiheit, das Denken selber, die denkende Freiheit versucht sich zu fassen und zu denken, dann merkt sie, sie kann denken und sich ausstrecken nach dem, was höher ist als alles, was sie zu denken versucht, was noch höher ist, als was sie denken kann. Und vor allen Dingen schlägt es eben um in die Form, dass ich nicht irgendwelche Faktizitäten denke, sondern ich sehe mich herausgefordert, der Wahrheit die Ehre zu geben. Erkennen ist eher so umzulesen als anders. Das heißt, Erkennen ist selber ein Dienst. Die Wirklichkeit gibt sich zu erkennen. Wir sind zu sehr in der Gefahr, ich meine auch Husserl noch, das Erkennen zu denken, als wäre ich da so mit der Lampe in der Höhle unterwegs und würde da so gucken und suchen. Nein, ich werde in Dienst genommen. Als das Wofür der Erscheinung. Da zeigt sich etwas und es will eben erkannt werden. Das Erkennen ist nicht in erster Linie ein Herrschaftsakt, sondern ist eine Entgegennahme. Weil ja, Erkennen ein, ich kriege also durch dieses Erscheinen, bin ich ja überhaupt erst da als freies Wesen. Das heißt, ich kriege mich geschenkt, um diesem Geschenkereignis die Ehre zu geben und zu sagen, so ist es. Also diese merkliche neuzeitliche Ding, ich bin in der Mitte der Welt und denke so wie der Sonnenkönig aus dem Zentrum so herum, was nahe ist, ist groß, was fern ist, ist klein, was ich nicht sehe, ist gar nicht da, sondern ich bin der, an den hin ein Wort ergeht. Auch in der Theorie. Der Pythagoras-Satz gilt, auch wenn der Pythagoras ihn nicht formuliert. Das ist in dem Sinne noch keine Leistung von Pythagoras, sonst hat sich ihm gezeigt. Er hat es gefunden. Oder hat sich der Pythagoras-Satz ihm, kann man ja anders reden, als so quasi religiös, sich ihm gezeigt, sich ihm geoffenbart. Das ist so wie das Lied heißt, nicht? Da schrien die Wilden ganz erschreckt, oh weh, jetzt sind wir entdeckt. Nicht? Also es geht eher also so rum. Nicht, dass der Pythagoras was entdeckt, sondern er sieht sich hier in Dienst genommen von der Wahrheit. Denn die ist auch da, ohne dass er sie sieht. Das heißt doch erkennen. Also das heißt, ich muss die Praxis und das Praktische, das Gewissen schon ansiedeln in der Theorie. Der Kern der theoretischen Vernunft ist die praktische Vernunft. Und der Kern der praktischen Vernunft ist das Gewissen. Und in dem werde ich in Anspruch genommen von dem, was man jetzt Sinn nennen könnte oder die Wahrheit. Ganz gewaltlos, aber unwidersprechlich machtvoll. Ich muss mich nicht dran halten. Aber ich werde es nicht schaffen, jedenfalls nicht ehrlicherweise, mir einzureden, das wäre dann richtig. Man versucht sich natürlich zu rechtfertigen, aber je gescheiter man ist, desto früher hört man damit auf. Also es ist eine gewaltlose Herrschaft seitens des Wahren. Deswegen kann man immer wieder bei Zeitgenossen lesen, die Wahrheit sei was Tyrannisches und was Gewalttätiges. Und da Gewalt für die Zeitgenossen das Schlimmste ist, was es gibt, das ist das eigentlich Böse, sonst gibt es da gar nichts. Sondern eben die Wahrheit ist eigentlich das Böse, weil sie die Leute unterdrückt und weil sie die nicht frei lässt. Das hört man immer wieder. bei Kollegen auch oder so. Das ist dasselbe. Und die Leute, die die Wahrheit vertreten, tun es natürlich bloß, um die anderen ins Unrecht zu setzen. Also auf diese Idee, dass der eine die Wahrheit meditiert, komme ich erstmal auf den Weg von Padarana und sage, nein, das Denken zielt auf etwas hin und übersteigt sich, fragt nach dem Höchsten und Äußersten und stellt fest, dass es nicht beim Äußersten stehen bleiben muss, sondern dass es das Äußere formulieren muss als das, worüber hinaus nichts Größeres und Besseres gedacht werden kann. Ich kann also nochmal von außen gucken und sagen, darauf hin und das, was über eine Vernunft ist, das muss es sein und nicht weniger als das, das schlecht den Oberste. Deswegen sage ich, ist diese Erzählung von dem Riesen da, dem Christophorus, der Mythos von der Würde des Menschen. Er tut es nicht unter dem obersten Dienstherrn. Man sollte sich tatsächlich nur der Wahrheit verpflichtet sehen und nicht irgendwas drunter. Sobald ich von irgendetwas anderem sage auf Erden, das will ich um jeden Preis, ist schon die Unmenschlichkeit in der Welt. Dann geht man über Leichen. Ich kann nur bei einem sagen, um jeden Preis, das heißt, ich darf um jeden Preis nicht gegen mein Gewissen handeln. Also ich darf um keinen Preis der Wahrheit nicht die Ehre geben. Das ist das Einzige. Bei allem anderen wird es dann unmenschlich. Und dann betrifft das ja dann auch nicht den Tod anderer Leute, den man unter Umständen in Kauf nimmt, aber nicht den eigenen. Den Tod anderer kann es schon mitbedeuten, zum Beispiel in einer Diktatur, die Sippenhaftung verhängt oder so. Das kann es natürlich schon geben. Aber ich selber kann natürlich nicht im Namen der Wahrheit also töten oder umbringen, das liest man auch immer wieder. Man sagt, wenn jemand bereit ist, für die Wahrheit zu sterben, wird er auch für die Wahrheit töten. Bitte?
Können Sie bitte vielleicht einen kleinen Exkurs machen, wie Sie die Genese des Gewissens sehen?
Des Gewissens. Also die Genese, ich glaube, dass da natürlich sehr viel dran ist, was uns die Psychologen sagen, dass das zunächst mal, also es liegt, ich behaupte, dass eine Erfahrung zugrunde liegt, und zwar die Erfahrung des Wohlwollens und der Wärme. Dass das zugrunde liegt. Ich finde das übrigens am schönsten in dem Buch Metaphysik der Kindheit von Gustav Siewert dargestellt. Ja, ein Buch ist Metaphysik der Kindheit, wo er das so schildert, selber in einer Sprache, die so aussieht wie die Fotos von einem Lennart Nilsson oder so. Also dieses aufgenommen, getragen und umsorgt sein, dass das erstmal der Anfang ist. Das heißt, es geht natürlich nicht mit dem Sollen los, sondern es geht mit der Erfahrung los, dass es einem gut geht. Dass man umsorgt ist. Und diese Erfahrung, so sagt es also Gustav Siebert oder ein Autor hier aus dem Haus, das heißt, nee, der war eben hier nicht, sondern war in Stimmen der Zeit nur, das war August Brunner. Es gab mal hier eine Festschrift für das Haus hier vor ein paar Jahren zum Jubiläum, da habe ich ein Kapitel drin geschrieben über den August Brunner, der nämlich eine eigene Erkenntnistheorie macht, dass er sagt, der Anfang des Erkennens ist, und so gut sind wir später nie mehr wie als Kinder, dass wir in der Begegnung mit der Mutter erfahren, jetzt Ranosch gesagt, Geist in Welt. Das heißt, ich habe es hier mit materiellen Sachen zu tun, ich werde mit Milch abgefüllt und im Po geputzt und dann wird auf mich eingeredet und so. Zugleich erfahre ich das als ein Sich-Zeigen von Wohlwollen, von Umsorgtwerden. Sodass hier also unmittelbar Güte, Liebe und Angenommensein begegnet. Das kann sich ja sehr reduzieren. Es kann sich so weit reduzieren, dass das Kind stirbt. Entweder es wird umgebracht oder es stirbt an Hospitalismus, an Verwahrlosung, soweit kann es ja gehen. Aber wenn es nicht stirbt, das Kind, also wenn es erwachsen wird, so wie wir hier sitzen, dann gilt schon, dass wir mehr Liebe empfangen haben, als wir verdienen, um es mal so zugespitzt zu sagen. Jedenfalls immer weniger, als wir wollen. Da ist Gott dran schuld, weil der unser Herz so gemacht hat, dass nur er es ausfüllen kann. Aber mehr als worauf wir eigentlich einen Anspruch haben. Also, und das wird merkwürdigerweise begriffen. Es ist ja nicht so, wie das der Husserl meint, der sagt, wenn ich einen anderen Menschen sehe und dann schließe ich dann so analog, wenn der lächelt, das ist so, wie wenn ich lächle oder so. Nein, es wird unmittelbar begriffen, Wohlwollen. Also Freiheit wird in Materie erkannt. Wie das geht, weiß keiner, aber das können wir als allererstes. was ja zuerst mal dann auch die irrtümliche Vorstellung mit sich bringt, dass wir meinen, wenn wir klein sind, dass überall eine Seele drin sitzt. Also auch im Tisch und im Stuhl, wenn man dagegen stößt oder so. Also das Erste ist diese Erfahrung des Wohlwollens und des Angenommenseins. Und indem ich diese Erfahrung mache, mache ich zugleich die Erfahrung, angenommen sein soll sein. Also das ist nicht ein Sollen, sondern das Gutsein des Guten wird unmittelbar miterfahren. Ich erfahre nochmal nicht bloß einfach, dass es mir gut tut, sondern ich erfahre Zuwendung. Das Beispiel, was Gustav Siebert an der Stelle erzählt, von seiner Tochter, wie wir wissen, ist, dass da der Vater, die Mutter ihm ein Stück, dem kleinen Mädchen, ein Stück, 8 Monate alt war das, glaube ich, ein Stück Schokolade in den Mund steckt und das Kind holt die Schokolade aus dem Mund raus und steckt sie dem Papa in den Mund. Und der Papa tut es nochmal raus und dann steckt sie es nochmal der Mama in den Mund. Und sagte, das soll man mal erklären nach René Spitz Naturgeschichte Mutter-Kind. Das geht überhaupt nicht. Sondern hier hat das Kind offenbar, soll ich sagen, begriffen. Gut, die Montessori würde sprechen mit dem dantischen Ausdruck vom Intelletto d'amore. Dante verwendet das, also von diesem Intellekt, von der Einsicht der Liebe. Das ist in einer seiner Kanzonen. Und das übernimmt dann die Montessori und sagt, das ist eigentlich das, was im Kind eben auch schon drin steckt, dieser Intelletto d'amore, dass das einfach wahrgenommen wird und gesehen wird. Also es geht nicht mit dem Soll los, warum auch? Sondern das, es geht damit los, es ist so und es ist so, wie es sein soll und es soll so sein, wie es ist und es ist einfach wunderschön. Das ist der Anfang. Und da liegt der eigentliche Grund von allem Sollen, denn natürlich ist die Pflicht nicht geboten, weil sie Pflicht ist, sondern das Pflichtgemäße ist geboten, weil es gut ist. Schlechterdings gut. Das ist also, meine ich, der Anfang. Und dann gibt es hier einerseits das, was dann so die Teampsychologie so stark macht, dass man hier noch nicht trennt zwischen Subjekt und Objekt, dass das eins ist, das ist ja wahr. Aber ich weiß nicht, ob die das so ganz richtig beschreiben. Denn natürlich macht man keine Grenze zwischen sich, aber man erfährt sich als geliebt und nicht, dass man sich selber liebt. Das, finde ich, ist eine unangemessene Beschreibung. Sondern hier ist es eine Urdialogik-Erfahrung. Ich werde angenommen und ich nehme selber an. Und zwar auch in der Doppelung, wie es da der Goethe in einem seiner Gedichte sagt, sonst habe ich ja immer gewisse Probleme mit dem, aber hier sagt das wirklich schön, wo er sagt, welches Glück, geliebt zu werden und lieben Götter, welch ein Glück. Also genau diese Verdoppelung, dass Liebe natürlich noch glücklicher ist, als geliebt zu werden. Das Kinder-Ich will geliebt werden, das Erwachsene-Ich will lieben, aber wir sind immer Kinder und immer Erwachsene. So dass das also da beides so drinsteckt miteinander und das ist der Ansatz, dass jetzt als Nächstes das kommt, was dann der Freuder Über-Ich nennt, dass man zunächst natürlich Gut und Böse bestimmt nach den Vorlieben und Wünschen der Eltern. Ja, woher sonst? Und dass man dadurch aussagen kann, dass man sich erstmal deswegen anständig verhält, um nicht die Liebe zu verlieren. Das finde ich auch ganz normal. Das ist diese Phase. Und das ist ja der Punkt, wo ich dann Freud immer ergänze. Wenn Freud mit diesem berühmten Satz sagt, wo es war, soll ich werden, sage ich dann auch, wo über ich war, soll ich werden. Weil ich das Gewissen nicht über ich nenne, sondern über ich sind genau bloß diese verinnerlichten Elternimperative, wo ich nur anständig bin aus Angst vor Liebesverlust. Das sind zuerst mal die Eltern, dann sind später, was weiß ich, die Tante im Kindergarten und die Lehrerinnen, später ist dann die Peer Group oder wer auch immer. Hier kommt es darauf an, dass man eben wirklich erwachsen wird und sich von diesen Autoritäten löst. Biblisch ist das so ausgedrückt, dass man erst heiraten kann, wenn man Vater und Mutter verlassen kann. Das wird davon vom Mann gesagt, weil die ganze Bibel an Männer geschrieben ist. Nicht? Das sind immer nur die Männer versammelt. Die Frauen und die Kinder sind zu Hause, weil die zu viel Lärm machen oder so. Nicht? Das sind die anderen da. Bis heute in der Synagoge, die sind immer da oben auf dem Stockwerk, da oben hoch, da hinter dem Gitter. Nicht? Also deswegen ist das auf Männer formuliert. Aber es gilt natürlich schlechterdings. Wenn es heißt, er muss Vater und Mutter verlassen. Die Frage ist, kann ich Vater und Mutter verlassen, wenn ich mich nicht auf Gott verlassen kann? Das ist eben genau die Frage. Ob ich nicht Gott brauche, um Vater und Mutter verlassen zu können. Sodass ich dann also da wirklich selber übernehmen kann, dass ich das machen kann. Ganz egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin oder Kind oder was. Nicht? Jedenfalls sieht das bei den Versuchungen Jesu so aus. Nicht? Der beruft sich dann immer auf den Vater. Da kommen ja diese 3 Urängste vor. Nicht? Wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Das du. Und wann bin ich genug? Das ich. Wann gelte ich genug? Nicht? Und immer will ihn der Teufel dazu irgendwas verführen und immer antwortet er mit einem Schriftwort auf den Vater hin. sagt, ich lebe vom Vater her und was der sagt und tut oder so. Und dann bin ich von dort her vor dieser zerstörerischen Angst gefeit, dass ich hier niemals zu Ende komme. Wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Wann gelte ich genug? Ist nie genug. Ist nie genug. Nie genug. Wenn ich glauben kann, dass das von ihm her kommt, habe ich hier genug und kann das bremsen. Sonst kann ich es nicht bremsen. Da kann ich 10-mal sagen, wie die Weisen da im Griechenland, wir haben das ja im Seminar gehabt, mit dem Maiden Agan, nicht zu viel oder so. Das geht immer weiter. Das kriege ich nicht gebremst, wenn ich nicht von anderswoher sagen kann, es ist für mich gesorgt. Was einem für das Kind Vater und Mutter sind. Und die ich aber nur verlassen kann, wenn ich das woanders finde. Wenn das da ist. Und nur wenn ich das kann, bin ich dann fähig, mit einem anderen Menschen ein Leben aufzubauen. Sonst muss der dauernd für mich Vater und Mutter spielen. Nicht? Und das gefällt mir dann doch wieder nicht. Und das ist ja genau dann das Problem, was da immer herrscht. Nicht? Einerseits soll es sein, andererseits darf es nicht sein oder so. Nicht? Schrecklich. Also, nicht? Diese ganze Geschichte, die da hineingehört. Also, und jetzt, wenn das also so ergammelt, kann jetzt auf dieser Stufe jetzt diese wichtige Rolle kommen, was er vorher schön schildert, wie ich jetzt von diesem Über-Ich auf diese inneren Befehle dann komme. Dass da eben dieser Ansatz drin sitzt, da muss ich also sehen, dass die Eltern selber nicht Gott sind. Das ist ja die Aufgabe, die sie haben, dem Kind das zu zeigen. Dass die Eltern nicht der liebe Gott sind. Manche Leute scheinen nur Kinder haben zu wollen, damit sie den lieben Gott spielen können. Andererseits, weil das bei den Kindern so kurz ist, nehmen sich dann lieber einen Hund, das hält länger. Also wie man das nimmt, aber irgendwie in der Form. Nicht? Dass ich sage, wie machen die Eltern dem Kind sichtbar, dass sie nicht der liebe Gott sind? Zum Beispiel, dass sie selber beten und danken. Nicht? Dass sie sehen, dass das nur mal eins weiterreicht oder so. Und dann kann von dort her aufgebaut werden, dass jetzt erkannt wird, nein, ich gehorche eigentlich nicht mehr den Eltern aus Angst, jetzt deren Liebe zu verlieren, sondern mit denen zusammen gehorche ich diesem Ruf, den die und mich trifft. So würde ich also das genau mit dieser Genese des Gewissens entwickeln. Und dann sieht man, das Gewissen als solches kann nicht sich den Eltern verdanken. So ähnlich wie man das zum Beispiel gezeigt hat mit der Scham. Natürlich lerne ich, worüber ich mich zu schämen habe oder woran oder in welchen Situationen. Aber wer sich nicht schämt, der kann nicht lernen, sich über irgendwas zu schämen. Sondern das Scham muss selber gegeben sein. So wie ich jemandem nur Sprechen beibringen kann, wenn er grundsätzlich ein Sohn-Lobern-Echon ist, ein Sprachwesen ist. Wo wir gesagt haben, die Sprache Mensch gibt es nicht. Die wäre, was weiß ich, rülpsen, grönen, stöhnen oder was weiß ich nicht. Sondern es gibt eben Englisch, Französisch, Deutsch. Und das lerne ich, wenn ich grundsätzlich Sprachvermögen habe. Das lerne ich nicht, sondern das habe ich. Und so ja auch. Ich muss also grundsätzlich einen Sinn für Scham haben, um dann lernen zu können von den Eltern, wo ich mich zu schämen habe und worüber und wie. Und so auch hier, dieser Sinn für Gut und Böse, für Fairness, das steckt aus dieser Urerfahrung mit drin. Das Gute ist gut. Und nicht so sehr bloß, dass es gut tut, sondern dass jemand mir wohl will. Deswegen liebe ich ja diese Definition über Dankbarkeit so vom Bader, die zitiere ich ja so oft. Sagt, danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also ich bin nicht einfach froh über die Gabe, sondern ich anerkenne die Gegenwart des Gebers in der Gabe. Das ist es eigentlich. Also das eigentlich Gute ist nicht das, was mir geschieht, sondern das, was mir geschieht, mir geschenkt wird. Die Zusage ist, dass das eigentlich Gute ist die Güte. Deswegen finde ich es auch so schlimm, dass die so in der religiösen Tradition wir immer von Gott als dem höchsten Gut reden oder so. Das ist kein Gut, den man sich in die Tasche steckt, sondern er ist Güte. Und Güte kann man sich gar nicht in die Tasche stecken, sondern Güte kann man nur üben. Levinas sagt so, wenn ich mich nach der Güte ausstrecke, biegt sie mich von ihr weg zu den Leuten, zu denen ich gütig sein soll. Gar nicht anders möglich. Und deswegen habe ich also in mir diese Anlage zum Gewissen, dieses Urgewissen. Und von dort her wird es jetzt ungefähr knapp, so wie ich das im Exkurs jetzt so habe, so extemporieren darf, so verdeutlichen wollen, das dann durchvollziehen und dann sieht man natürlich, dass ich da auch niemals bloß Richtiges mitkriege. Deswegen ist klar, dass wir allesamt es nötig haben, unser Gewissen zu bilden. Das Gewissen ist ja nicht homogen, sondern es gibt Stellen, wo wir sehr genau sind und andere Stellen, wo wir mehr rumschlampen. Das hängt jeweils von der Kultur ab. Es war ja ganz deutlich, wie so in meiner Jugend also die Sexualität das Hauptproblem in der, mit der Sünde war und all dem. Nicht? Wenn heute die Leute sagen, so what, nicht? Und die haben es dann eher mit der Umwelt oder so etwas. Also, dass es einfach so Dinge gibt oder die Sozialgesetzgebung. Da sind die Leute ja froh, dass es den Bischof Ketteler gab, sonst hatten die es ja nicht so gerade damit und meinten, was soll hier gerechter Lohn heißen, nicht? Wohltaten schon, aber kein gerechter Lohn, während das ja keine Forderung, das ist einfach Pflicht der Gerechtigkeit, das zu tun. Also wir haben sicher überall gesellschaftlich wieder einzelne Lücken und Fehlformen in unserem Gewissen, müssen deswegen immer weiter daran arbeiten, weil wir ja nicht das Gewissen fertig geliefert gekriegt haben, sondern die Gewissensanlage und das andere verdanken wir unseren Erziehungen mit all den Fehlerhaftigkeiten unserer Eltern und aller Personen, die daran mitmachen und unserer Kultur. Deswegen machen wir auch das, was wir machen. Wir versuchen uns so klar zu werden, wie sieht das eigentlich aus mit Argumenten dann. Also hier ging es darum, ich strebe irgendwo hin und bin nicht zufrieden. Ich meine nun in einem Weiterdenken von Rahner, das Ganze umdrehen zu sollen, zu sagen, nicht in erster Linie bin ich unterwegs zum Unendlichen, sondern ich erfahre mich vom Unendlichen heimgesucht. Wobei es durchaus sinnvoll ist, mal über das Wort Heimsuchung nachzudenken. Das gehört ja eigentlich in die religiöse Tradition beim Besuch Mariens bei Elisabeth. Und es ist eine Sache der Freude. Das Kind hüpft und freut sich und Elisabeth freut sich, Maria, alle freuen sich da. Wer will heute schon gerne Heimsuchung erleiden, nicht? Deswegen hat sich da einfach so was verschoben. Man sagt, es verlangt was von einem oder so. Darum ist man besser weg, wenn er kommt, nicht? Hat Odo Mark mal so gesagt, wir leben im Zeitalter des Alibi. Man muss immer irgendwo sein, nur nicht zu Hause, denn da könnte man erwischt werden. Nicht? Nur wenn man da nicht da ist, sagt dann wieder Jesus, dann wandern da die sieben Geister ein. Je schöner es geputzt ist, desto wohler fühlen sie sich dann da. Nicht? So, dass es also schon darauf ankommt, dass der richtige Besuch kommt. Aber das ist also die Situation, ich werde also hier getroffen von diesem unendlich Absoluten und das ist wirklich unbedingt. Das ist diese Erfahrung von Wahrheit und Gutheit zugleich in einem. Und angesichts dieser Wirklichkeit kann ich ja auch nur Ja oder Nein sagen. Hier gibt es keine Wahl mehr, sondern noch eine Entscheidung. Und das ist in meinen Augen die unmittelbarste Form des Gottesbeweises. Und deswegen finde ich das so merkwürdig, dass es dafür gedauert hat, bis zu John Henry Newman, der jetzt ja dann doch endlich mal, denke ich, also demnächst mal selig gesprochen wird. So, wo das also hingehört, dass man da vorher nicht drauf gekommen ist, sondern immer noch, wie die alten Griechen, so über die Sterne nachgedacht haben und wer den Sternenhimmel gemacht hat. Nicht? Und so sagen, die unmittelbarste Gotteserfahrung ist tatsächlich in unserem Gewissen. Und deckt sich auch ganz mit dem, was da im Buch Deuteronomium steht, ich glaube im 30. Kapitel. Das heißt, du musst nicht also sagen, wer geht für uns in den Himmel und holt das Wort herunter oder fährt übers Meer, sondern es ist ganz nahe bei deinem Herzen und du kannst es halten. Also diese unmittelbare Begegnung hier und wo man selbst gemeint ist und dann muss man sich nur fragen, wer kann denn zu mir sagen, du sollst? Kein Wertehimmel sagt das. Keine Notlage sagt das, sondern nur eine Person, so wie nur eine Person sollen kann, kann nur eine Person sagen, du sollst. Kein Gesetz. Gesetz sagt nicht, du sollst. Wie sollst das? Sodass ich also hier unmittelbar, was ich beim Kosmos auf Umwegen machen muss, da komme ich erstmal so wie der Einstein dazu, ja, es gibt eine Weltvernunft, oder so, die da drin ist, nicht? Hier, eine Vernunft sagt zu mir nicht, du sollst. Die Vernunft vernimmt, dass du sollst, darum heißt es ja Vernunft. Aber die befiehlt es nicht. Wie soll eine Vernunft sagen, du sollst? Kann das du sollst nur hören. So habe ich hier unmittelbar, behaupte ich, diese Unbedingtheit, die Durchsichtigkeit, also ich habe die Einsichtigkeit, ich sehe es ein, ich erfahre die Unbedingtheit der Verpflichtung dabei und dass es von einer Instanz ausgeht, die mir das aufträgt, nicht im Namen einer Norm, die über ihr steht, sondern dass sie selber als Person zugleich dieses Gute und die Wahrheit ist und die deswegen, natürlich, wie soll es anders sein, zugleich auch die Instanz ist, vor der ich mich zu verantworten habe. Denn wer anders als das Woher meines Gutseinsollens, kann darüber befinden, ob ich es bin, doch nicht ich selbst. Da kann ich mir dauernd in die Tasche lügen. Und deswegen ist natürlich die Rede vom Gericht, in welcher Form auch immer, hier unmittelbar damit verknüpft. Das heißt ja Verantwortung. Ich habe zu antworten und nicht ich beurteile mich, weil ich ja mein Urteil sofort wieder nochmal überprüfen müsste. Ist das nun ehrlich oder nicht? Muss ich über jede Gewissenserforschung die Gewissenserforschung halten, bis ich durchdrehe? Das kann es ja nicht sein. Also, wenn ihr das Wo von her meines Gutseins sollen, ist es ja zugleich auch die Instanz der Verantwortung hinsichtlich dieser Annahme des Sollens. Ich finde, das ist unmittelbar damit gesagt und gegeben. Wenn das letztendlich ein Gesetz sein kann, sondern eine Person, eine personale Wirklichkeit, sagen wir mal genauer, denn wir wissen ja gar nicht, was Person richtig ist. Guardini schreibt in seinem Buch Welt und Person, haben wir vor Jahren mal gelesen, ja auch, schreibt er, wenn ich das ganz klar und rein ausdrücken könnte, was Person ist, dann würde die Antwort heißen Dreifaltigkeit. Nicht einer alleine, weil Person ja immer nur in Anerkennung von Personen, im Gegenüber, in Liebe, in Dialog sein kann. Und dann müsste man, haben wir auch schon davon geredet, dass zwei dann nicht reichen, sondern dass es Dritten braucht, damit es ein Miteinander gibt. Aber dann würde sich das treffen. Und dann meine ich, hätte ich das getan, was Bernhard Welte meint, wenn er sagt, ich muss also versuchen, im Blick aufs Phänomen die Grundkategorien zu entwerfen. Ich habe also jetzt nur versucht, sie zu erinnern an das, was wir alle erlebt haben. Soweit wir uns erinnern, so als Kind, und was wir eigentlich auch so erleben, was heißt sittliche Erfahrung? Ich meine genau dieses, dass man hier erfährt, diesen Anspruch, der unangenehm ist, denn wir will schon gern sollen. Außerdem ist es nochmal unangenehm, dass wir gut sein sollen. Das heißt, wir sind es offenbar nicht von selbst. Aber trotzdem, dass wir es noch weiter sollen, ist ein Geschenk. Und deswegen ist darauf die Antwort schon eigentlich der Dank, der dahin gehört. Dank als Gegenwart des Gebers in der Gabe erkennen, die wir selber sind und der andere. Und dann ist die Zeit schon wieder rum. Schönen Dank und bis in 14 Tagen.
Vorhin die Batterien ausgetauscht.
Ach so,
ah ja. Weil ich dem nicht über den Weg traue.
Ach so, und dann lagen die hier irgendwo hier da drinnen und so. Leid. Ja, ja. Macht ja nichts, sie sind ja jedenfalls da.
Ja. Gut.